Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Ja, moin, hallo und servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr fragt euch jetzt, was ist das für eine unbekannte Stimme hier im Podcast? Das liegt daran, dass ich bisher immer nur im Hintergrund aufgetreten bin und heute das Vergnügen habe, diesen Podcast zu moderieren. Wenn es doof war, war es das letzte Mal. Wenn es cool war, machen wir es weiter. Mein Name ist Willi Okrechting. Ich bin Pressesprecher der Shopware AG. Bin aber nicht die Hauptperson dieses Podcasts. Das sind nämlich unsere drei Macher. Die bedürfen keiner Vorstellung. Ich mache es trotzdem. Markus Diekmann, Michael Artuk und Stefan Hamann. Guten Tag, ihr drei. Wie geht's euch heute?
Hi, moin. Moin, Willi. Super gut. Ihr seht, ich habe schon das Fahrrad im Hintergrund geparkt. Nagelneu.
Markus, das ist ein Podcast. Die Leute können nicht sehen.
Aber ihr seht das doch.
Ja, das und, stimmt.
Ja, das heißt, direkt nach unserem Podcast geht es direkt los aufs Bike.
Das ist schön. Man sieht übrigens nur einen Lenker. Nochmal für die, die es nicht sehen können.
Ja, und ja. Ich geh danach noch zum Dock, weil mir ist einer hinten ins Auto reingefahren. Also das ist mein Erlebnis mit Mobilität. Jetzt fehlt nur noch Stefan. Mal gucken, was jetzt kommt.
Ich gehe gleich auf einen Halloween-Kindergeburtstag.
Oh, okay.
Das ist super. Oh. Perfekt. Ja. Damit habt ihr im Prinzip die Zutaten für das heutige Thema geliefert, und zwar Planwirtschaft 2.0 von Rohstoffknappheit und Lieferengpässen. Markus fährt Fahrrad, was Michael auch tun sollte, weil der Sprit zu teuer ist, nämlich horrend teuer. Deshalb Halloween. Liebe Leute, wir lesen von hohen Gaspreisen, merken es auch am eigenen Leib, Chipmangel überall, fehlendes Altpapier, Tanken an der Tankstelle, mega teuer. Es gibt anscheinend momentan viele Baustellen, was unsere Versorgung mit Konsumgütern und dem Nötigsten angeht. Jetzt sind anscheinend in der Weltwirtschaft verschiedene Baustellen offen. Ordnen wir das mal ganz kurz ein. Haben wir eine Rohstoffknappheit? Müssen wir Angst haben, dass uns jetzt das Öl ausgeht? Oder haben wir einfach nur ineffiziente Lieferketten? Hört das vielleicht irgendwann nochmal auf? Ordnen wir das mal ganz kurz ein. Markus.
Ja, gerne. Also, ich würde die ganze Situation wie folgt einschätzen. Wir haben natürlich durch den bis zu dreimaligen Produktionsausfall im letzten Jahr ein riesen Rückstau in der Weltwirtschaft, weil Asien hat durch Corona bis zu drei Monate nicht produziert. Und was wir gerade erleben, ist eigentlich das, was uns im schlimmsten Fall in Zukunft, also in 5, 7 oder 8 Jahren ständig passieren wird. Denn was sehr gut ist, die Weltwirtschaft wächst nicht nur in Deutschland, sondern auch in Asien steigt der Wohlstand, was auch wichtig ist. Nehmen wir mal China, da wächst der Wohlstand rasant. Immer mehr Menschen können sich alles Mögliche leisten. Gleichzeitig verfügt diese Welt natürlich über super begrenzte Ressourcen. Und da möchte ich mal für technische Produkte, seltene Erden, aber natürlich auch Öl, Gas, bis zur Ernährung, bis zur Garnele runtergebrochen für die Gastronomie in allen Segmenten über Ressourcenknappheit, die dann natürlich eine steigende Nachfrage der Weltbevölkerung entgegensteht. Das heißt, das, was wir heute erleben, wird in Zukunft Tagespraxis sein. Und ich glaube, das ist der Anfang, der erste Anfang, wo wir sagen, okay, die Welt muss sich verändern. Das Zweite ist, dass natürlich durch den steigenden Wohlstand, gerade auch in Asien, wir eine Verschiebung vom Exportgeschäft zum Binnenmarkt sehen. Das heißt, die Chinesen beliefern sich immer lieber selber, wenn man sie als Beispiel, und was man auch nachvollziehen kann, weil es einfacher ist, ein eigenes Land zu versorgen, gerade wenn man 1,5 Milliarden Bürger hat, als natürlich den Export zu machen. Und dann wollen die Deutschen auch noch TÜV und solche Sachen, auch noch solche Komplikationen, die sie gerne reinbringen. Genau, also von daher ist das mal so schmerzlich, das möchte auch nicht schön sein, aber hier ist die Chance, die hier drin liegt, ist, dass man jetzt sieht, wie das in Zukunft werden kann.
Okay, da möchte ich kurz zwischenhaken. Angela Merkel hat gesagt, dass sich das im Frühjahr wieder beruhigen wird, wenn tatsächlich die Lieferketten wieder alle geschmiert laufen. Gibt es da vielleicht in der Runde andere Meinungen?
Ja, Corona, haben die ja auch gesagt, gibt es keinen weiteren Lockdown nach dem ersten.
Okay.
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich glaube, das kann man jetzt aus der Position Angela Merkel heraus gut sagen, weil man ist ja dann nicht mehr im Driver's Seat. Ne? Mhm. Nein, also ich glaube, das ist total okay, dass es da abweichende Einschätzungen und Meinungen gibt und auch völlig normal. Aber ich bin da auch bei Markus. Ich glaube, die Probleme, die werden sich nicht so schnell in Luft auflösen. Ne? Weil wenn man sich überlegt, wie lange diese Themen jetzt auch schon anhalten, so in der Baustoffbranche, ja schon deutlich länger als ein Jahr. Ne? Und ich glaube auch, dass diese Probleme einfach viel vielschichtiger sind, als wir erstmal glauben. Es ist mit Sicherheit nicht einfach nur, da wurde irgendwo mal die Produktion für 3 Monate runtergefahren und deswegen bricht die ganze Weltwirtschaft zusammen. Sondern ich glaube, das, was Markus auch gerade eingebracht hat, diese steigende Nachfrage von Menschen aus Asien beispielsweise, sicherlich auch Südamerika und Co., also überall dort, wo der Wirtschaftsstandort sich eigentlich professionalisiert und sich die Lebensbedingungen verbessern und der Wohlstand zunimmt, steigt natürlich auch die Nachfrage nach allen möglichen Gütern. Die Leute wollen, keine Ahnung, Häuser bauen, die wollen Wohnung bauen, die wollen im Immobilienbereich was machen, die wollen Entertainment-Hardware, die wollen dieses, die wollen jenes. Und das ist natürlich, also das sozusagen, diesen Bedarf zu decken, ist sicherlich eine riesige Herausforderung. Und wir haben auch in den vergangenen Podcasts immer wieder über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Aber das ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen das Problem der, keine Ahnung, postkapitalistischen Welt, in der wir ein Stück weit sind, dass natürlich der Neidfaktor in Anführungszeichen, ne, nicht wörtlich nehmen, aber andere Länder sehen, was sozusagen in der westlichen Welt als Standard heute gelebt wird, was da ist. Also ich sag mal, 2 Autos fahren, 3-mal im Jahr in Urlaub, das neueste Smartphone in der Tasche, alles vom Feinsten. Und das ist sozusagen der etablierte Standard in der westlichen Welt und sozusagen die Messlatte, der Benchmark, an dem sich dann andere Länder nun orientieren. Ja, am Ende, glaube ich, ist das Problem dann banal, die Menge an Rohstoffen, Ressourcen, die benötigt werden, um einen, keine Ahnung, diesen Standard weltweit umzusetzen, die sind einfach nicht verfügbar und die werden auch nicht verfügbar werden.
Ja, ich denke mal, gar nicht böse gemeint. Ich bin ja, trotzdem ich kein CDU-Wähler bin, Merkel-Fan. Ich finde, sie hat viele Sachen gut gemacht, auch in schwierigen Zeiten. Ich denke nicht, dass sie das wirklich beurteilen kann. Beurteilen können das Leute wie wir, Leute wie ich, die wirklich am Thema sind und einfach jeden Tag das selber merken. Ich bin ja operativ eben auch noch bei mir, bei MAW, auch noch tief drin und sehe dann eben auch so Sachen, dass tatsächlich Kartons jetzt knapp werden, dass die Preise steigen. Thema Altpapier hast du angesprochen, Viljo. Ich habe mein neues Auto abgeholt, in das mir netterweise der freundliche Herr ohne gültigen Führerschein reingefahren ist am Sonntag. Hole das Auto ab und der Verkäufer von Mercedes sagt mir dann, ja, sie haben noch Glück hier mit der Heckklappe und so, ne? Dass die Auto, also hier dieses Draufdrücken und fährt nach oben und unten, gibt's nicht mehr. Ist aktuell alles nicht mehr lieferbar. Induktionsmatte fürs Handy nicht lieferbar. Du hast ein Auto bestellt, was du einfach nicht so kriegst, wie du es haben willst. Gut, sind Luxusprobleme, aber wir merken halt, was los ist. Ja, Chipmangel und dieser ganze Kram. Und das merken wir halt, weil wir am Thema sind. Und ich glaube, meine Einschätzung, wenn ihr jetzt hier gefragt ist, denke ich, dass sich das noch durch das komplette Jahr 2000, von meinem Gefühl her, von dem, was ich bisher mitbekomme, auch mit meinen asiatischen Lieferanten, aber auch mit meinen europäischen Lieferanten, deutschen Lieferanten, glaube ich, dass das locker das ganze Jahr 2022 durchkreuzen wird. Ich denke nicht, dass das Mitte des Jahres, nächsten Jahres vorbei ist. Ja, mein Gefühl. Und ich wollte noch einmal ganz kurz ausscheren. Der Markus hat sowas Schönes gesagt, es entwickelt sich zum Binnenmarkt. Ja, wünsche ich mir und ja, hoffentlich kommt das auch und wird auch kommen, aber es sind auch viele Sachen, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Werkzeuge, wo ich ja nun mal zu Hause bin. Es gibt keine Gesenkschmieden mehr in Remscheid und Wuppertal. Früher waren da Dutzende, jetzt sind da nur noch 1-2 Stück oder so. Und das heißt, selbst wenn wir wollten und auch die Werkzeugmaschinen, um Gabelringschlüssel oder sowas herzustellen, die sind gar nicht mehr da. Die sind verkauft von uns aus. Die baut heute gar keiner mehr. Niemand wüsste, wie man das überhaupt noch macht so richtig. Das heißt, wir werden viele Probleme gar nicht lösen können, weil wir einfach selber unser Know-how weggegeben haben. Wobei wir, und dann komme ich auch zum Ende meiner Diskussion hier mit mir selber, wir werden auch sehen, das, oder die Frage ist halt, ist das überhaupt wichtig? Also wie wichtig ist denn jetzt Produktion? Scheinbar sehr, merken wir auf einmal. Oder sind wir jetzt eher so ein Dienstleistungsland und wollen wir eher viel digital machen?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Da kommen wir im Lösungsteil-Event nochmal zu. Ich würde gern wissen, Michael, du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du es auf jeden Fall auch merkst, Stichwort Verpackungsmaterial und so weiter und so fort. Und wir sind ja jetzt quasi von der Corona-Krise direkt in die Lieferkrise geschlittert. Was sind Probleme, die du quasi mitgenommen hast und die sich noch nicht wieder lösen konnten aus der Corona-Krise, also die du heute noch hast?
Ja, auf jeden Fall Beschaffung. Also das ist das größte Problem. Wir haben praktisch nahezu keinen einzigen Artikel, den wir ohne Probleme bekommen. Selbst Maschinen, die wir immer 100 Stückweise bestellt haben, ohne Probleme, da fehlen irgendwelche Ritzel oder irgendwelche Lager, irgendwelche Kleinigkeiten und die können einfach nicht zu Ende gebaut werden. Wir haben größte Probleme. Also ein total bescheuertes Beispiel, damit ihr mal seht, worüber reden wir hier. Wir haben einen Kunden, der kauft immer bei uns so ein 25er Bündel Besenstiele, ja. Es sind keine Besenstiele da. Wir haben Lieferzeiten bis nach Dezember und der Kunde sagt, ja Mensch, wir brauchen Besenstiele. Ja, was kann ich jetzt machen? Ich muss jetzt selber irgendwie durch die Supermärkte fahren oder die Raiffeisengenossenschaft irgendwo Stiele kaufen, damit ich überhaupt was da habe. Das sind jetzt nur Kleinigkeiten, aber es ist ja nicht immer nur der Besenstiel. Ich denke mal, da kann Markus auch gleich was zu sagen.
Eine kurze Frage, Michael. Ja. Wurden diese Besen alle von dir zum Blocksberg geliefert? Oder?
Ach so, da könnte natürlich sein. Halloween steht vor der Tür.
Stefan, die sind zu deiner Party geliefert worden, wo du gleich hin musst.
Ah, okay.
Ja, aber ihr seht also wirklich diese Kleinigkeiten. Und ich merke das, bei mir ist es ganz deutlich das Thema Beschaffung. Also wir haben größte Probleme, Ware ranzuschaffen. Und wir bestellen ja auch in großen Mengen, in Anführungszeichen. Und dann sagen wir jetzt mal, also was heißt groß, aber nimm mal Palette oder zwei. Und dann ist es einfach echt bei fast jedem Artikel problematisch. Bei einem Artikel fehlt oben so eine Alu-Leiste. Das Ding ist zu 99,9% fertig. Da fehlt nur so eine Alu-Winkelleiste drauf. Ist nicht da, Lieferzeit, keine Ahnung. Und dir sagt auch keiner, wann er wieder liefern kann. Du kannst nur warten. Und dann läufst du out of stock und kein Algorithmus der Welt liebt das.
Markus, wir haben uns ganz am Anfang der Krise mal darüber unterhalten, dass ihr quasi auf einen Container Fahrräder aus China gewartet hattet, ne? Das heißt also, die Nachfrage aus eurem Online-Shop ist der Lieferung aus China hinterhergelaufen. Ist das immer noch so?
Ja klar, leider. Das muss man natürlich sagen. Für uns ist ja wichtig, ein zuverlässiger Partner unserer Kunden zu sein. Und das konnten wir jetzt in den letzten Monaten nicht unbedingt sein immer. Überraschend, weil wenn dann plötzlich natürlich ein Schiff feststeht in Ägypten, dann das nächste, dann ein Mensch krank wird, ein Hafen zugemacht wird in Asien und diese unerwarteten Ereignisse haben immer wieder zu Terminverschiebungen geführt. Also das ist so und wir können heute zuverlässiger prognostizieren, wann dein Bike fertig wird. Das können wir heute schon deutlich besser, aber wir haben dennoch in vielen Segmenten nicht ausreichend Bikes für die Nachfrage. Das heißt, das macht ja auch nicht zufrieden. Weißt du, wenn einer es kaufen möchte und jetzt gerade nicht kaufen kann, was mich aber erleichtert, dass wir zumindest die anderen schon mal, dass wir denen zumindest uns ein Versprechen geben können, was wir auch einhalten. Das ist schon mal eine andere Situation als noch vor 6 Monaten. Und was ich zu Michael noch ergänzen sagen wollte, ich meine nicht der deutsche Binnenmarkt, ich meine der asiatische Binnenmarkt. Das heißt, die Chinesen werden nicht zu uns mehr liefern, dauerhaft in so einem Ausmaß, sondern werden eigentlich ihren eigenen Binnenmarkt eher beliefern. Und dann kommt die Folge, die du dann eben gesagt hast, dass kein Know-how hier ist, weil mit einem Werk kann man leicht aufbauen. Dafür braucht man nur Geld. Man braucht aber auch das Know-how, um das zu
machen. Genau. Ich wollte wissen, also Shopware vertreibt ja ein digitales Produkt und ist nicht so von Lieferketten abhängig. Aber mit Sicherheit gibt es auch die ein oder andere Stelle, wo ein Softwarehersteller unter Nachteilen zu leiden hat, oder?
Also ehrlich gesagt, glaube ich eher, ich sag mal indirekt. Ne? Also weil du hast es ja gerade selber gesagt, wenn du ein digitales Produkt herstellst, in Anführungszeichen, dann brauchst du ja keinen Wareneinkauf und brauchst keine Rohstoffe oder sowas. Das heißt, wir sind mittelbar ganz sicher nicht betroffen. Ich sag mal indirekt sicherlich, sind da hier auch gerade dabei, unseren Campus weiter zu vergrößern, mehr Platz zu haben, auch mehr Veranstaltungen am Campus machen zu können. Und da haben wir eben das klassische Handwerker-Rohstoff-Problem an der Stelle. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dieses Thema Lieferengpässe, unklare Zukunftsperspektive. Das betrifft ja eigentlich alle Händler, die wir haben, also alle unsere Kunden. Das heißt, dort hat man natürlich sicherlich schon eine größere Unsicherheit und vielleicht auch bei dem einen oder anderen einen Investitionsrückhalt, zumindest vorübergehend. Merken wir jetzt nicht an den Geschäftszahlen. Das entwickelt sich alles so, wie es sich entwickeln soll. Aber ich glaube, dass diese Ängste und diese Sorgen sicherlich ein großes Thema bei unseren Kunden sind. Mhm.
Ist es denn tatsächlich nur in Anführungszeichen die steigende Nachfrage, die jetzt zu der Situation führt, oder ist es teilweise auch tatsächlich, wie man immer hört und liest, politisch motiviert? Ne? Also man sagt ja immer, ne, die Gaslieferungen aus Russland, die wird zurückgehalten und so weiter. Kann man das wirklich so einfach machen?
Ja, warum nicht? Ne? Das sind ja alles, ich meine, das muss auch allen Zuhörern klar sein, da ist Deutschland, glaube ich, genauso angriffslustig wie Russland und Co., vielleicht im anderen Ausmaß, wie man es betreibt, aber diplomatische Spielereien macht man immer gegenseitig, und da ist auch mal die Gaslieferung ein bisschen zu begrenzen, gehört auch dazu, wenn man sich in Verhandlungen befindet. Es zeigt halt, dass wir eine massive Abhängigkeit haben und auf anderer Seite nicht ausreichend gut gedeckelte Verhandlungen. Weil ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Russland. Auf der einen Seite verhält sich Russland sicherlich auch nicht immer als der angebrachteste Partner. Gleichzeitig zeigen wir ihm auch, dass wir ihm nicht vertrauen und wir arge Probleme mit ihm haben. Ich möchte dazu gar nicht im Detail eingehen, das sind ja nur, sondern faktisch aufzählen, möchte es auch gar nicht bewerten. Das Ende vom Lied ist aber, dass Russland dann natürlich auch mal zeigt, hey, ich sitze hier mal am längeren Hebel und kann das mal abstellen. Ja. Das muss einem sehr klar dabei sein. Und da muss man, ich hatte immer gesagt, in den eigenen Verhandlungen, egal ob jetzt bei Shopware über neues Gebäude oder über andere Themen oder Michael, wenn er Werkzeug einkauft oder wir Fahrradbekleidungsteile dazugehören, ganz egal wo, verhandeln kann man, also pokern kann man immer nur, gewinnen im Poker kann man nur, wenn man weiß, was der andere auf der Hand hat. Damit will ich immer sagen, wenn du kein Gegenargument hast und du da nichts gegensprichst, ist für eine Verhandlung halt schwierig. Und das zeigt das dann hier mit dem Gaskonflikt mit Sicherheit sehr gut.
Ja, ist ein Säbelrassel, ne? Das Wort gibt es ja schon lange. Und das merkst du dann immer in den gewissen Situationen. Dann versucht halt jeder, seine Position so gut wie möglich hinzustellen aus seiner Sicht. Irgendwo habe ich da sogar Verständnis für. Ja, auf irgendeine Art. Auf der anderen Seite ist das halt, denke ich mir, okay, wenn das jetzt schon so losgeht, na, obwohl das gibt es ja auch schon lange, muss man sagen, das ist ja eigentlich schon, durchzieht das ja schon die letzten Jahrzehnte, ne? Aber was ist, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, ne? Dann ist das nicht so schön. Also, ja.
Ja, jetzt haben wir ja, denke ich mal, das Problem ganz gut beschrieben. Wir sind ja immer noch Deutsche und wir sind ja ganz groß darin, wenn es darum geht, Probleme zu beschreiben. Aber wir sind ja auch hier in diesem Podcast zumindest sehr lösungsorientiert unterwegs. Deshalb die Frage, wer ist denn hier tatsächlich in der Verantwortung, was zu tun? Kann die Politik etwas tun? Und um mal unserem Leitthema treu zu bleiben, wie kann die Digitalisierung eventuell dabei helfen, um Lieferengpässe in den Griff zu bekommen?
Aus meiner Sicht muss die Politik da was tun. Also ich glaube, das sind zu einem nicht geringen Teil sind das einfach auch ausgemachte Probleme. Es ist ja unfassbar viel einfach auch outgesourced worden in den letzten 20, 30 Jahren. Also ganze Produktionsketten in Niedriglohnländer und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass man alle Probleme damit lösen kann, aber ich glaube schon, dass es für viele Bereiche auch wichtig wäre, dass Deutschland den Anschluss da nicht verpasst und auch wieder Produktionskapazitäten im Land bereithält oder vorhält oder implementiert. Das alles leichter gesagt als getan, das ist auch klar. Ist nicht mit dem Fingerschnippen irgendwie erledigt, aber ich glaube, um dort langfristig unabhängiger zu sein, gibt es eigentlich nur diese Lösung, ne? Und gerade bei Produktketten oder bei Produktbereichen, die halt einfach auch sehr sensibel sind, wie der ganze Medizinbereich, Herstellung von Medikamenten, Herstellung von medizinischen Geräten, glaube ich, da hat man ja auch gemerkt, ganz am Anfang der Corona-Krise, wie schnell auf einmal sozusagen die anderen Länder gesagt haben, naja, nee, das wird bei uns produziert und wir halten erstmal so viel im Land, dass wir selber klarkommen, ne? Bevor irgendwas nach außen verschifft wird. Und ich sag mal, spätestens da muss einem ja auch irgendwie das Licht angehen, dass man sagt, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann brauchen wir auch selber sozusagen im jeweiligen Land die Möglichkeiten, da eine Produktion für überlebensnotwendige Dinge an den Start zu bringen.
Okay, es ist natürlich jetzt eine provokante Frage. Michael, ist damit die Globalisierung gescheitert? Was glaubst du?
Das ist harter Tobak. Ich wusste ja nicht, dass du mich das fragen wirst, ne?
Ist mir spontan eingefallen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein Stück weit sogar ist provokant, aber ein Stück weit stimmt sogar, weil das merkst du einfach, ne? Globalisierung ist nicht so einfach, wie wir alle dachten. Ja, One World, One Future und so. Jeder, wenn es hart auf hart kommt, ne, dann ist sich eben jeder selbst der Nächste. So ist es nun mal. Ja? Also insofern würde ich dir sogar zu Teilen dazu stimmen. Bin mal gespannt, was meine zwei Mitstreiter sagen. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber das ist... von dem, was der Stefan gerade noch sagte. Mist. Ist weg. Shit, du hast mich mit dieser hart krassen Frage aus dem Konzept gebracht. Egal, vielleicht fällt es mir noch ein. Aber da bin ich gespannt, was die anderen zwei sagen. Ist die Globalisierung gescheitert?
Nein, also ich glaube nicht. Sorry, Markus. Ich glaube nicht. Es ist halt wie immer im Leben. Ne? Dinge haben Licht- und Schattenseiten. Und natürlich hat auch die Globalisierung Licht- und Schattenseiten. Ich glaube, die Schattenseite, die haben wir gerade irgendwie ausgiebig diskutiert. Und ich sage auch nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, zu einer Welt zurückzukehren, wo jedes Land sich nur um sich selber schert. Ganz, ganz bestimmt nicht. Ne? Es geht, also was ich gerade meinte, war eher kritische Produktkapazitäten, wenn man so will. Weil auf der anderen Seite ja eben, also der Markt ist ja global, ne? Man kommt ja in ganz, ganz vielen Bereichen, funktionieren Märkte gar nicht mehr, ich sag mal, auf einer lokalen, regionalen Ebene, sondern viele Geschäftsmodelle sind ja heute schon global ausgelegt und auch darauf angewiesen, dass global Business generiert wird. Und dementsprechend stellt sich diese Frage für mich gar nicht.
Ja, ich sehe es wie folgt. Man muss ganz ehrlich sagen, die Globalität, Kapitalismus und Globalität, wie wir es heute erleben, das ist gescheitert. So, das muss man aber festhalten in seiner heutigen Grundstruktur. Das heißt nämlich, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung alles nimmt, was es möchte, 100 Millionen Male gefühlt im Urlaub fährt, 7-mal pro Woche Fleisch isst, macht das extra provokant, also bitte nicht auf die Goldwaage legen und mir nicht sagen, ich esse aber nur 5-mal, sondern... Wir bei Primark für 1,50 Euro ein T-Shirt kaufen und damit Ressourcen verballern. Wir rund um die Uhr 12 Monate lang Avocado essen wollen und diese ganzen Themen. Also ich glaube, dieses Thema ist tot, weil das war gar nicht Globalisierung, sondern das war, wir kaufen einfach überall in der Welt ein und die Restteile müssen einfach für Hungerlöhne gucken, wie sie es für uns produziert bekommen. Also diese Art der Welt und des Kapitalismus wird nicht mehr in Zukunft vernünftig sein und wir brauchen eine nachhaltige Form der Globalisierung, die alle Menschen berücksichtigt und gerechter wird für alle Menschen in der Welt, womit wir auch Ressourcen teilen in der Welt und auch was zurückgeben. Und dann, glaube ich, kann daraus eine neue Kraft entstehen und die genauso toll funktionieren kann und genauso viele Vorteile hat wie heute, aber dann mit der Welt und den Ressourcen, die wirklich zur Verfügung stehen, vereinbar ist. Ich meine, es kann auch heute nicht sein, dass wir schon immer, und heute ist der größte Teil der Bevölkerung lebt in Armut in der Welt leider. Und dennoch hören wir schon immer, dass Mitte des Jahres die Weltressourcen aufgebraucht sind und dass wir jetzt schon wieder zu viel der Welt entnehmen. Trotz dessen. So, und das heißt, da muss eine deutlich bedachter, ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, wo man nicht sparen sollte, ist jetzt an Fahrrädern. Ich glaube, da kann man nicht genug im Keller haben, aber ansonsten.
Und jeder Werkzeug, braucht auch ein Shop-System. Werkzeug ist Quatsch. Jeder braucht ein Shop-System. Jeder.
Ja, hat der Markus schön gesagt.
Ja, sehr schön. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön gesagt. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie kann die Digitalisierung dabei helfen? Also gerade was so Lieferketten angeht, da kann man doch mit...
Wir müssen ja erstmal mit Digitalisierung anfangen. Also das ist ja, was wir machen, klar, wir reden über Digitalisierung und so, aber ich meine, was aus der Politik kommt und was die Politik macht, ist für mich einfach noch das hat mit Digitalisierung einfach noch rein überhaupt gar nichts zu tun. Es reicht nicht, wenn man eine Frau Bär da irgendwie installiert als irgendwas, ne, Markus? Wir beide wissen ja Bescheid, wie das da gelaufen ist, ne? Also da ist nicht viel mit Digitalisierung, das können wir euch mal so ja, durch die Blume mal sagen. Da muss einfach viel mehr her. Und jetzt komme ich wieder an den Punkt, wir brauchen Fachleute. Wir brauchen Fachleute an den Stellen. Nicht irgendwen, der einfach dahingesetzt hat, weil er vielleicht gut reden kann oder von mir aus gut ausschaut oder irgendwas, sondern wir brauchen wirklich Fachleute, die dann auch sagen, so, was brauchen wir denn jetzt für echte Digitalisierung, der Ämter oder sonst was? Man guckt dir doch an, was in dem Jahr los war. Egal, ob du ein Auto anmelden wolltest, ob du was von der Stadt wolltest. Es wurde ja einfach alles abgelehnt mit dem Thema, ja, geht im Moment nicht, wir haben Corona. Ne? Das geht doch alles auch einfacher, Leute. Alleine wenn wir, ich habe es ja schon mal, glaube ich, irgendwo gesagt, hätten die uns nach der App gefragt, nach dieser Corona-App. Ja, ey, Stefan, Markus, wie sieht's aus? Sollen wir da, ja, komm, wir rufen ein paar Brudis an. Zack, 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 da wäre so eine App da gewesen. Ne? Das muss ein bisschen geschmeidiger, schneller, flexibler laufen. Und du brauchst Leute, die Ahnung davon haben. Meine Meinung.
Definitiv. Also ich denke mal, da wird hier jeder zustimmen. Ja, jetzt haben wir quasi gehört, es sind auch viele Händler betroffen von der ganzen Situation. Es hören auch viele Händler zu aus Erfahrungen da draußen. Was gebt ihr denen mit auf den Weg? Was können Händler jetzt tun? Also sei es jetzt Stichwort Verpackungsmaterial oder Lieferengpässe. Muss man da besondere Anlaufstellen im Bereich Service schaffen? Muss man da jetzt besonders viel Verpackungsmaterial bunkern? Muss man jetzt tatsächlich wieder Lagerkapazitäten aufbauen? Was ist so deine Erfahrung, Michael?
Ja, ich denke, da kann ich wahrscheinlich am ehesten was zu sagen, was das Thema angeht. Also eine Sache ist zum Beispiel, das siehst du auch bei mir in der Facebook-Gruppe, ne, sind wir jetzt über 13.000 Händler, da hilft man sich auch mal. Ey, hör mal, mein Karton, jetzt gestern oder heute gepostet, hier mein Kartonlieferant hat die Preise erhöht, der hat meinen Standardkarton nicht da, wie sieht's da aus, wen könnt ihr noch empfehlen, zack. Also auf jeden Fall Community, ne, muss ja auch nicht jetzt unbedingt unsere sein, gibt genug andere, alles gut, ne? Aber das hilft auf jeden Fall, um sich untereinander zu helfen und zu stärken. Und das gibt es. Wir haben eine unheimlich saugeile Community. Da hilft man sich auch wirklich noch gerne und viel. Das hilft auf jeden Fall. Und dann habe ich noch so drei Sachen, die mir direkt mal im Kopf rumschwirren. Vorausschauend handeln, ja, sinnvoll investieren und Arschbacken zusammenkneifen, sage ich jetzt mal. Ne? Vorausschauend handeln, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Viljo. Ja, wir haben uns einen Arsch voll Kartons ins Lager gelegt. Aber schon vor 2, 3 Monaten, als ich das erste Mal gehört habe, wie, was, Papier, Rohstoff, da habe ich meinen Leuten gesagt, ich sage, Leute, knallt das Lager zu mit Kartons. Wir verbrauchen die sowieso. Wenn die entweder 2 Jahre da stehen, okay, ärgern wir uns, ne, die und die Größe. Aber ansonsten ran mit dem Zeug, weil lieber habe ich das Zeug da liegen, wenn wir flüssig sind und Kapital haben, ne? Anstatt dass ich hinterher rumrenne und dann irgendwelche Kartons doppelt so teuer einkaufe oder Größen, die ich schwer verwerten kann. Sinnvoll investieren ist im Prinzip dasselbe Thema, ne? Das Geld, was ich zur Verfügung habe, eben clever zu investieren, ne? Ob es jetzt in Verpackungsmaterial ist oder in Ware, das sei jetzt jedem dahingestellt sein oder in irgendwelche Lagerlogistik-Sachen und Arschbacken zusammenkneifen, das ist eigentlich, ich meine, das versteht, denke ich mal, jeder. Nicht jetzt bei jedem kleinen Problem, was mache ich jetzt und irgendwie in Panik verfallen. Cool bleiben, hinsetzen und dann auch wirklich mal das Tagesgeschäft links liegen lassen und sich konzentriert hinsetzen und sagen, so, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt die nächsten Wochen vor? Was sind die wichtigsten Punkte? Eine To-Do-Liste machen, von mir aus Eisenhower-Prinzip, Schablone, irgendwas und dann klappt das schon, aber nicht in Panik verfallen. Das sind jetzt meine Eingüsse hier.
Markus, du hast gerade gesagt, dass wir anstreben sollten, in einer fairen, gerechten und grünen Welt zu leben. Wenn jetzt ein Herr oder eine Frau XY ankommt und sagt, er muss unbedingt ein Windrad in Sichtweite deines Gartenfensters dann bauen, was würdest du sagen?
Ha, sehr gute Frage und ist klar die Antwort in meinem der Schattenwurf würde mich wahnsinnig machen und ich glaube, das würden auch vielen anderen so gehen. Aber was ich dabei betrachte, was ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass eine Stadt nicht mehr Baugebiete vergeben darf, dass die Stadt nicht sagen darf, davon darf eine Windkraftanlage hingebaut werden da, oder nicht, sondern dass die Landesregierung oder die Bundesregierung in solchen Dingen viel härter durchgreifen muss und vorgehen muss. Denn wir haben genügend Landflächen. Ich habe das letzte auch noch in Holland gesehen, wo Windkraftanlagen darauf gebaut werden können. Und ich glaube, diese Flächen müssen wir nutzen. Und das darf dann aber nicht mehr so lange in dem Entscheidungsfluss dauern, sondern da müssen wir schneller werden können. Und wo ich, guck mal, diesen Kompromiss der jetzigen Regierung, damit bin ich sowas von unzufrieden. Ich finde, also jetzt sollen auf alle Gewerbeneubauten, soll jetzt Photovoltaik, Solar und so drauf gebaut werden. Warum denn nur auf alle Gewerbebauten? Sorry, auf jedes neue Haus, was jetzt gebaut wird, da muss das alles mit berücksichtigt werden. Das muss konsequent. Für jedes neue Produkt, was zukünftig rausgebracht werden wird, müssen es Nachhaltigkeitsauflagen geben. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und dann, glaube ich, brauche ich auch keinen Schattenwurf in meinem Garten.
Stefan, mir ist bei der Frage aufgefallen, dass du tatsächlich auf eine ganze Menge Windräder guckst, wenn du aus dem Fenster schaust, oder?
Ja, absolut. Und es werden sogar noch mehr Windräder gebaut. Aber ich bin bei solchen Dingen stumpf. Ich bemerke weder den Schattenwurf noch die Geräusche. Das geht an mir vorbei.
Und Michael ist, glaube ich, momentan eher so in der Geothermie-Fraktion, ne? Lava im Garten.
Ja. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Häuschen auf La Palma. Es ist völlig abgefahren. Ja, da, also ich meine, als ich das gekauft habe, habe ich ja, klar wusste ich, das ist eine Vulkaninsel. Ich habe aber im Leben nicht damit gerechnet und das Ding dreht komplett durch. Jeden Tag wird es schlimmer. Jetzt ist der Kegel eingeboren. Es ist eine Horrormeldung nach der anderen. Du stehst da, du bist seit 50 Tagen geht das jetzt, ja, glaube ich. Oder wie viel ist es? 40, 50, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre. Jeden Tag. Ja, ist so, ne? Mitleid will ich nicht, bin ich selber schuld. Ich meine, ich hätte ja vorher sagen können, nö, ist eine Vulkaninsel, aber ich glaube, dann brauchen wir gar nicht mehr irgendwo gucken, kann immer was passieren, ja. Was soll ich da jetzt groß sagen? Zittern, hoffen, sind nur noch ein paar hundert Meter bis zu meinem Haus. Ich hoffe, also bis zu dem Haus, wo ich auch mal mit Stefan hin wollte. Und müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Egal.
Ja, zittern, hoffen. Ich denke mal, das kann man zusammenfassend auch für den heutigen Podcast nehmen. Hoffen wir, dass die Lieferkrise bald vorbei ist. Ich sage vielen, vielen Dank an euch drei. Es war wirklich sehr interessant und aufschlussreich. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Solltet ihr zwischendurch irgendwelche Fragen haben, freuen wir uns, wenn ihr uns über LinkedIn oder alle sonstigen Kanäle kontaktiert. Macht das gut und bis dann.
Bye.
Ciao.
Ciao.